Ich möchte heute Morgen mal eine sehr heikle Predigt halten. Ich muss zugehen, das wird keine angenehme Predigt. Ich möchte nämlich sprechen zu dem Thema die größten Schwächen von uns Christen. Ich möchte heute Morgen also mal den Finger in die Wunden legen von uns Christen. Und ich meine konkret jetzt nicht irgendwelche Christen, sondern ich meine uns. Ich meine euch. Ich meine dich. Also es geht mir so ein bisschen auch mal um die negativen Seiten von uns. Und ich sag mal ganz offen, ich meine da uns dann so die bibeltreuen Christen oder die evangelikalen Christen oder die Baptisten oder die in der Marburger Straße. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, das ist mir klar, und könnte mich in Teufels Küche bringen heute Morgen. Ich fahre dann auch jetzt relativ schnell meinen Urlaub danach, aus Sicherheitsgründen. Und es ist auch gut, dass es hier so Nebenausgänge gibt in der Gemeinde. Vielleicht nehme ich den dann am Ende der Predigt. Damit ihr das richtig versteht, muss ich mich natürlich etwas absichern und habe deswegen 5 Vorbemerkungen. Erstens, ich bin gerne ein Christ. Ich bin gerne ein Frommer und ich sage auch offen, ich bin gerne ein Evangelikaler und ich bin gerne ein Bibeltreuer und bin gerne auch ein Baptist in der Marburger Straße. Das heißt, wenn ich heute Morgen über die Schwächen all dieser eben genannten Gruppen rede, dann rede ich natürlich über mich. Und deswegen ist es eigentlich eine Predigt, die ich mir selber halte, aber ihr dürft auch zuhören. Zweitens, es gibt bei uns Christen viel mehr Stärken als Schwächen. Ich rede aber heute Morgen nur über die Schwächen. Wenn also jetzt jemand zum ersten Mal in dieser Gemeinde ist und hört diese Predigt, dann wird er wahrscheinlich nie wieder kommen. Deswegen muss ich gleich dazu sagen, das ist nur so ein kleiner Teil von uns. Über die Stärken müsste ich eigentlich 10 Sonntage predigen oder 20. Ja? Also kommt ruhig nochmal wieder. Es ist nur Teil von uns. Drittens, niemand möge sich heute Morgen persönlich total in Frage gestellt wissen. Es ist jetzt nicht eine Predigt, die ich mir überlegt habe, weil ich dachte, Mensch, in unserer Gemeinde gibt es von diesen Typen ungefähr 53 und denen will ich heute mal eine Predigt halten. Also es ist irgendwie so eine Predigt allgemein über uns, ja, aber nicht irgendwo speziell. Ich habe jetzt keinen von euch im Blick und sage irgendwie, ich habe die ganze Zeit der Vorbereitung nur an dich gedacht oder so, ja. Also es ist irgendwie so allgemein, ja. Und wenn ihr euch trotzdem angesprochen fühlt, dann halt es so mit dem biblischen Wort, schlagt dann in euch und nicht um euch, ja. Das ist immer sehr hilfreich. Viertens, wir müssen lernen, als Christen auch mehr über unsere Schwächen zu sprechen. Ich glaube schon, ein Problem bei so einem Thema ist, dass wir das ganz wenig thematisieren. Welche Schwächen haben wir denn? Vielleicht ist es auch so ein bisschen unangenehm, darüber zu reden, weil wir als Christen lieber so die perfekte Fassade aufrechterhalten wollen, natürlich als Gemeinde, und vielleicht deswegen gar nicht mal dahinter kommen zu fragen, gibt es nicht vielleicht auch da eine andere Seite? Ja? Ich halte es aber für wichtig, dass wir auch über Schwächen sprechen. Ich halte es auch für biblisch, dass wir über Schwächen mal sprechen, denn das Zugeben von Fehlern, was übrigens nicht immer unsere Stärke ist, aber das Zugeben von Fehlern ist eine gute biblische Tugend, auf der auch der Segen Gottes ruht und die das Geheimnis und das Rezept ist, für ein lebendiges Christenleben. Also von daher meine ich, es tut uns auch mal gut, darüber nachzudenken. Und jetzt die 5. Vorbemerkung, da geht's richtig los. Schwächen des Christentums hat es immer gegeben. Wir sind eigentlich in guter Gesellschaft. Es ist Gott sei Dank nicht so, dass diese Schwächen, die ich gleich nennen werde, erst im 21. Jahrhundert in Gießen in der Marburger Straße begonnen haben. Sondern die gibt es eigentlich, solange es Christen gibt. Solange es Menschen gibt, die an Gott glauben. Und deswegen werde ich mir ein biblisches Beispiel heute Morgen heraussuchen, an dem ich illustrieren möchte, wo diese Schwächen liegen. Und das ist eine Gruppe, die wir alle ganz gut kennen aus der Bibel. Das ist das Beispiel der Pharisäer. Als Beispiel dafür, das hat es alles schon gegeben. Wir sind eigentlich in guter oder, wenn man so will, in schlechter Gesellschaft. Jetzt zu unserem Text heute Morgen. Ich möchte lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 18. Kapitel. Wer mit aufschlagen möchte, Lukas, Kapitel 18. Ich lese ab Vers 9 und bis Vers 14. Jesus aber sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, sagt jetzt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Eine erste Schwäche von uns Frommen, so will ich uns mal nennen jetzt heute. Eine erste Schwäche ist die Rechthaberei. Wenn wir uns die Pharisäer mal anschauen im Neuen Testament, dann muss ich euch zunächst einmal jetzt am Anfang der Predigt so ein bisschen korrigieren. Weil die Christen haben von den Pharisäern fast ausschließlich zunächst einmal eine negative Vorstellung. Das hängt damit zusammen, dass sie im Neuen Testament praktisch nur negativ vorkommen. Aber wisst ihr was? So schlecht waren die gar nicht. Also wenn man sich mal anschaut, auch in der Literatur, was wir sonst über die Pharisäer wissen, dann waren das zunächst einmal ziemlich vorbildliche Leute. Ich nenne euch mal ein paar gute Seiten dieser Leute. Also das erste war, die waren sehr bibelfest. Das ist ja nichts Negatives. Also so wie wir. Also mit denen hätte man am besten kein Bibelquiz gemacht. Da hätte man immer verloren. Wir wissen aus der Literatur, dass es Pharisäer gab, die konnten größere Teile des Alten Testamentes auswendig. Also so wie wir. Die waren richtig fit. Die kannten sich aus. Die Bibel war für sie nicht nur so ein Buch, was verstaubt im Regal, sondern die lasen regelmäßig in der Schrift oder ließen es sich vorlesen und lernten das auswendig. Also es waren bibeltreue Leute, wenn man so will. Das ist doch gut, oder? Das Zweite, was wir von ihnen wissen, die waren auch unglaublich engagiert. Die lebten ihren Glauben und zwar richtig mit Engagement. Das waren also nicht nur so Mitläufer, die so einmal im Jahr in Gottesdienst kamen und sonst sich nicht blicken ließen und von denen man im Alltag eigentlich nicht merkte, dass sie irgendwo an Gott glaubten, sondern das waren unglaublich überzeugte und engagierte Leute. Übrigens, das muss man auch wissen, die Pharisäer waren in der Regel nicht vollzeitliche Theologen. Das könnte man ja noch verstehen. Irgendwelche FDH-Leute oder so, ja, oder Pastoren, Prediger oder so. Nein, die meisten Pharisäer waren Laien. Also das waren ganz normale Leute, ja, wenn ich das so sagen darf, ja, so wie ihr, ja. Also Leute, die mit beiden Beinen im Beruf standen, in der Familie, im Geschäft und trotzdem viel Zeit verbrachten mit dem Wort Gottes und engagiert ihren Glauben lebten. Also eigentlich könnte man sagen, eine geistliche Elite. Also sie meinten es ernst, sie waren engagiert, sie hielten sich an die Gebote Gottes. Und ich sag mal so, wenn man die so beobachtet hätte, so ganz neutral, würde man sagen, das sind eigentlich die Top-Leute, die Gott hat. Und doch lesen wir interessanterweise dann im Neuen Testament, dass die Pharisäer die schärfsten Feinde von Jesus Christus waren. Das ist ja schon paradox. Das waren ja nicht unbedingt jetzt die Gottlosen, das waren ja nicht unbedingt die Heiden, sondern es war eigentlich die geistliche Elite, die Jesus am meisten Schwierigkeiten gemacht hat. So müssen wir die Pharisäer mal sehen. Irgendwo waren sie toll und doch irgendwo auch ganz falsch. Und ein Punkt, der im Neuen Testament so durchgeht, und da könnte ich jetzt ganz viele Stellen nennen, ist, dass sie immer wieder mit Jesus so Streitgespräche anfingen. Man könnte so sagen, es waren so geistliche Streithammel, würde man heute sagen. Ja, die wollten auch immer Recht haben. Also es gibt ganz viele Stellen dazu. Sie kommen öfter mal zu Jesus und versuchen, ihm so Fangfragen zu stellen. Ja, also ganz geschickt, man wollte ihm aufs Glatteis führen sozusagen. Das ist auch so eine Charakterhaltung, die dahinter steht. Ich lese noch mal einen Vers aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 11. Da heißt es mal, und die Pharisäer, das ist nur so ganz typisch, die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit Jesus zu streiten. Also sie hatten einfach Lust am Streit. Ja, soll es heute auch noch geben. Ja. Also es ist einfach auch toll, manchmal zu streiten. Ich kenne das auch. Ja. Es ist einfach schön, wenn man so gute Argumente hat und so richtig dann mit jemandem sich streiten können. Aber das war offensichtlich so ein Teil ihrer Persönlichkeit geworden, dass man sich streitet. Und das Ganze war gepaart dann mit Rechthaberei. Das sehen wir auch im Neuen Testament ganz häufig, dass sie eben versuchen, immer Recht haben zu wollen. Und wenn Jesus sie dann überführt und ihnen zeigt, sie haben doch nicht recht, dann haken sie immer noch mal nach. Das sind so Leute, die wollen immer das letzte Wort haben. Ja, die wollen immer so den Schlusspunkt setzen. Und das ist Rechthaberei. Sie sind übrigens auch unglaublich immun gegen Korrektur. Das merkt man hier auch. Also gerade weil Jesus sich ja häufiger überführt. Übrigens, Jesus kannte sich ja noch besser aus im Alten Testament als sie. Das hat sie natürlich geärgert. Und wenn er sie dann überführt hat, dann merkt man, sie nehmen diese Korrektur nicht an. Sie wehren sich fast mit Händen und Füßen dagegen. Rechthaberei. Und ich sage mal ganz offen, und wie gesagt, es geht mir gar nicht um irgendjemanden persönlich hier bei uns, sondern aber wenn ich so die frommen Kreise mir so anschaue, da gibt es auch eine ganze Menge Rechthaberei. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass auch die Frommen es schwer haben, mal Schwächen zuzugeben. Dass manche Frommen auch in einem Übereifer heraus meinen, sie müssten jede Diskussion gewinnen. Um jeden Preis. Dass man nicht zurückstecken kann. Dass manche Fromme auch, ich rede auch über mich, immer meinen, sie müssten auf jede Frage die richtige Antwort haben. Man kann aber auch mal sagen, ich weiß es nicht. Kommt nur bei Frommen ganz selten vor, dass man mal sagt, ich weiß es einfach nicht. Oder ich guck mal nach, ich sag dir das morgen oder so. Ja, ist auch ein bisschen Rechthaberei. Sie kennen überhaupt keine offenen Fragen bei den Frommen, weil es offene Fragen vielleicht bei den Frommen auch gar nicht geben darf. Offensichtlich leben wir Frommen dann so nach dem Motto, es ist doch alles klar, oder? Zweifel darf es auch nicht geben bei den Frommen. Irgendwie ist das nicht legitim. Aber stimmt das denn? Bei den Pharisäern können wir lernen, an diesem ersten Punkt, was ihnen fehlte, ist Liebe und Barmherzigkeit. Und ich will das mal so zusammenfassen, gleich diesen ersten Punkt. Wir müssen als Fromme nicht jede Diskussion gewinnen. Denn was wir als Fromme vor allen Dingen wollen, ist, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und ich glaube, dass wir manchmal sogar Menschen abstoßen. Und ich habe das jetzt in den letzten Tagen wieder häufiger gehört. Wenn wir meinen, wir müssten auf alle Fragen, die Menschen haben, immer gleich nur die eine schematische Antwort haben. Es steht uns manchmal an, auch in Diskussionen zurückzustecken. Damit sage ich nicht, dass man nicht gute Argumente haben soll für den Glauben. Damit sage ich überhaupt nicht, dass man sich auch überlegen soll, wie man antworten soll. Aber es ist doch so, wir sollen als Christen erkannt werden an unserer Liebe untereinander und nicht an unserer Rechthaberei. Und das können wir von den Pharisäern lernen. Und vielleicht haben wir da auch ein bisschen Nachholbedarf. Zumindest ich. Schwäche Nummer 2. Bei den Pharisäern sehen wir etwas Zweites, das ist noch viel schlimmer als das Erste. Ihre Hauptproblematik war, die Selbstgerechtigkeit. Zunächst mal müssen wir ja sagen, es war so eine gewisse Elite. Das waren schon tolle Leute. Die hatten einfach was drauf, würde man heute sagen. Die waren sie nicht dumm. Die waren engagiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es im jüdischen Volk damals auch ganz viele Leute gab, die waren nicht so top wie die Pharisäer. Das war einfach so, das war Fakt. Aber das Problem war, dass daraus bei den Pharisäern ein Elite-Denken entstand. Sie waren und fühlten sich als etwas Besseres und ließen das dann komischerweise auch die Leute merken. Es war so eine Haltung der Selbstgerechtigkeit. Und in unserem Text in Lukas 18 gibt Jesus in diesem Gleichnis, wie ich finde, eine unglaublich plastische Illustration dieses Tatbestandes der Selbstgerechtigkeit. Da sind zwei Menschen, ein Pharisäer und ein Zöllner. Und beide gehen in den Tempel. Und beide wollen Gott anbeten. Und der eine sitzt in der ersten Reihe, nimmt das jetzt nicht persönlich jetzt mal, der sitzt in der ersten Reihe, ja. Und der andere, der sitzt irgendwo ganz hinten. Wahrscheinlich im Bistro bei uns wäre das so. Nicht mal hier so im Saal, ja. Und der eine sagt dann, ach Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die. Und dann kommen natürlich erstmal so die ganz schlimmen Sünden. Also die Räuber heißt es hier, die Ungerechten und die Ehebrecher und was weiß ich. Und dann hat er vielleicht so im Winkel seines Auges gesehen, da ganz hinten, da sitzt ja auch noch einer, das war der Zöllner. Und da dankt er Gott, dass er nicht so ist wie ein Zöllner. Jetzt muss man natürlich bei den Zöllnern sagen, das war natürlich auch, ja, wie kann man das heute vergleichen, was das für Leute waren, die Zöllner? Heute würde man vielleicht, ich hoffe, ich trete niemand zum nahe, so das als Banker bezeichnen, ja, also so, oder irgendwas, was auf der Beliebtheitsskala im Augenblick ganz tief unten ist, ja, so Investmentsfondsberater oder so, ja, also so ganz tief, es waren ja Leute, die mit dem Römischen Reich zusammenarbeiteten, die Steuern eintrieben, Kollaborateure, würde man sagen, aber auf dem Politbarometer der beliebtesten Leute ganz unten, ganz, also noch unterhalb der, jetzt will ich keinen Namen nennen, aber ganz unten, ganz unten. Und da kann man das schon verstehen, dass ein Pharisäer sagt, ich bin doch froh, dass ich nicht so bin, ja? Aber das zeigt ja diese Selbstgerechtigkeit, die dahinter steckt. Und das Hauptproblem bei ihnen ist, sie hatten tatsächlich die Ansicht, dass sie mit ihrer Leistung, die sie bringen, die geistliche Leistung von Gott, etwas Besseres seien als der ganz normale Sünder in der jüdischen Gemeinde. Diese Haltung übrigens wird dann im Neuen Testament sogar noch weiter ausgebreitet, weil Paulus später nennt man eine Rechtfertigung oder eine Gerechtigkeit aus Werken. Und das ist eigentlich der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte, dass sie tatsächlich meinten, sie könnten mit ihrem Tun etwas zusätzlich beitragen zu ihrem Heil. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Es war so ein bisschen die Haltung, wir brauchen nichts, wir haben doch alles. Und diese Haltung, wir brauchen nichts, ist eigentlich im Neuen Testament so der Tiefpunkt, je tiefer kann man gar nicht fallen, auch als Christ, sage ich offen, wenn man so den Eindruck vermittelt, ich habe doch alles, ist doch alles okay bei mir. Dieser Satz, wir brauchen nichts, kommt übrigens auch nochmal vor im Neuen Testament, in der Offenbarung. In den Sendschreiben an Laodicea. Wer die Sendschreiben kennt, 7 Sendschreiben, da ganz zum Schluss kommt ja Laodicea. Und diese Gemeinde in Laodicea wird angegriffen, zu Recht, meine ich, vom Herrn, weil sie selbst genügsam ist. Und dann kommt dieser Satz, wir brauchen nichts. Es ist eine Gemeinde, die schon vielleicht seit langer Zeit existiert, wo alles rund läuft irgendwo und die dann sagt, oh Gott, brauchen wir eigentlich gar nicht. Läuft doch alles so ganz gut. Und vielleicht ist das hier bei den Pharisäern auch so gewesen. Eigentlich braucht man Gott gar nicht, oder? Wir haben doch alles, funktioniert, wir haben genug Mitarbeiter, die Gruppen laufen und so. Brauchen wir Gott überhaupt? Eine Haltung der Selbstgerechtigkeit. Das ist eine der größten Sünden, die die Bibel kennt. Die Folgen von Selbstgerechtigkeit lesen wir dann auch im Neuen Testament. Einmal Hochmut, lesen wir hier in der Geschichte. Also zu meinen, man sei was Besseres. Und zum Zweiten aber auch die Blindheit für die eigene Schuld und die eigenen Sünden. Selbstgerechtigkeit führt dazu, dass man mehr die Sünden der anderen sieht, ja, in der Gemeinde, als die eigenen. Das ist diese Geschichte, die Jesus mal aufnimmt mit dem Splitter und dem Balken. Das finde ich auch eine sehr plastische Geschichte. Da läuft einer mit so einem Balken durch die Gegend, muss man sich hier nochmal plastisch vorstellen. Der hat da so einen Meter so einen Balken im Auge, aber motzt darüber, dass der andere einen Splitter im Auge hat. Ja? Und genau das ist eine Illustration dafür, dass wir blind werden für unsere eigene Schuld, weil wir so selbstgerecht sind. Aber wissen natürlich genau, warum der andere nicht so lebt, wie man leben soll, und sind dann so Moralapostel. Selbstgerechtigkeit. Und ich sage mal ganz offen, wir stehen da alle in der Gefahr, in diese Richtung zu gehen. Jesus sagt mal über die Pharisäer ein ganz, ganz heikles Wort. Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist und besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr das Reich der Himmel nicht sehen. Da geht es ja ums Heil auch. Wer meint, er könnte durch seine eigene Leistung den Himmel verdienen, der hat das Heil durch die Gnade und den Glauben an Jesus Christus nicht begriffen. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass Menschen eigentlich religiös ganz nah irgendwo bei Gott sind, aber sind nicht bei Gott. Sie sind mit ihren Leistungen ganz vorbildlich und sind auch weit entfernt. Oder im Bild gesprochen, sie sind nah bei der Arche, die sie schützt, aber sie sind nicht in der Arche. Aber in den Himmel kommen nur diejenigen, die sich selbst als Sünder verstehen. Nur die kommen in den Himmel, die Buße getan haben, so wie dieser Zöllner. Und das ist ja die Lösung der Geschichte. Der sagt in Vers 13, Gott sei mir Sünder gnädig. Der zerbricht unter seiner Schuld, da irgendwo im Bistro ganz hinten. Aber der geht auf die Knie und sagt, Herr, ich kann nichts aus eigener Kraft. Ich bin unwürdig, überhaupt vor dein Angesicht zu treten. Vergib mir meine Schuld, sei mir gnädig. Und er wird dieser Zöllner, dieser Abschaum in der Gesellschaft, zum Vorbild für alle Christen, auch heute, dass wir umkehren sollen, auch als Christen, weg von der Selbstgerechtigkeit. Einer meiner Lieblingsbücher, die ich jetzt gerade zum dritten Mal lese, ist ein Buch von einer amerikanischen Schriftstellerin, Ann Taylor. Das Buch heißt Fast ein Heiliger. Es ist eine sehr bewegende Geschichte, ich weiß nicht, wer das Buch kennt, von einem Christen, der durch ein Missverständnis die Familie seines Bruders ganz schlimm schädigt und der sein Leben lang darunter leiden muss, dass er die Familie seines Bruders an den Rand des Ruins gebracht hat. Aber der eine Kirche hat, eine Gemeinde, in die er geht, diese Gemeinde hat einen hochinteressanten Namen. Diese Gemeinde heißt Kirche der zweiten Chance. Das ist natürlich nicht die Geschichte, ich habe noch nie eine Kirche gehört, die so heißt. Aber es finde ich tief beeindruckend. Eine Kirche, die den Namen hat, wir nehmen am liebsten Leute auf, die eine zweite Chance kriegen. Also Christen, die gefallen sind. Christen, die einfach gescheitert sind, kriegen da eine zweite Chance. Warum? Weil Gott uns eine zweite Chance gibt. Übrigens gibt es auch eine dritte und eine vierte. Und ich finde, diese Haltung, das ist ja genau das Gegenteil von Selbstgerechtigkeit, steht uns auch gut an. Liebe Leute, liebe Christen, wir alle brauchen eine zweite Chance. Und wenn wir mal in die Tiefen unserer Seele schauen, da wo wirklich keiner reingucken kann als Gott, dann wissen wir, wir brauchen noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte und vielleicht eine zehnte und eine zwanzigste Chance. Und wer das weiß, der ist wie der Zöllner. Herr, sei mir Sünder gnädig. Dritte Schwäche. Eine Überbetonung von Äußerlichkeiten. Das ist ein ganz heikler Punkt, den mache ich ganz kurz. Die Pharisäer hielten nämlich ja unglaublich viel so auf formale Sachen. Das war jetzt nicht gerade so das Thema Schlagzeug im Gottesdienst damals, das gebe ich zu, aber die hatten so ähnliche Sachen. Da ging es um den Sabbat zum Beispiel. Die Pharisäer waren so Experten, wie man den Sabbat am besten hält. Ja, die hatten da also zig zusätzliche Regelungen auch eingeführt. Das waren so Puristen des Sabbats oder Reinigungsvorschriften oder Fasten. Experten im Fasten. Nicht? Wenn ihr also einen guten Vortrag über Fasten haltet, einfach einen Pharisäer einladen, das sind Experten im Fasten. Oder so das Geben des Zehnten oder sowas. Ja? Da waren die also so richtig Experten. Aber sie hatten halt sehr viel mit Äußerlichkeiten. Sie wussten übrigens auch ständig, neue Regeln einzuführen. Die kannten ja die 613 Gebote des Alten Testamentes in- und auswendig, aber das reichte nicht. 613 Gebote sind für eine Gemeinde viel zu wenig. Sondern die haben noch ein paar hundert mehr aufgestellt. Diese Überlieferung der Ältesten wird das im Neuen Testament genannt, weil das war einfach nicht genug. Wir brauchen nochmal 1000. Ja? Und so gab es also so ein Gesetzeskodex bei denen, wo genau geregelt war, wie man so als Christ, sag jetzt mal, neutestamentlich leben soll. Ja? Und da waren ganz viele Äußerlichkeiten drin. Und ich denke mal, wie gesagt, das will ich jetzt nicht so ausführlich machen, aber das ist auch schon interessante Parallelen zur Gegenwart sind rein zufällig, würde ich da mal sagen. Ja? Wir stehen alle irgendwo in der Gefahr, Christsein an Äußerlichkeiten festzumachen. Übrigens alle, durch die Bank hier. Das hat nichts was mit Generationsfrage zu tun, dass das nur Ältere sind. Ich merke das auch bei jungen Leuten, wie stark sie Christsein an Äußerlichkeiten festmachen. Also für den einen muss der Gottesdienst konservativ sein, aber für den anderen muss er dann auch total progressiv sein, sonst ist es kein richtiger Gottesdienst. Das sind doch alles Äußerlichkeiten. Auf beiden Seiten sind das Äußerlichkeiten. Nicht, früher waren das die Haar- und die Rocklänge oder irgendwie solche Sachen, das kennen wir natürlich fast nur noch aus der Geschichte, oder Tanz und Theater oder so Sachen. Heute hat sich das ein bisschen verändert, aber jede Generation hat da so ihren Katalog. Leute, wir sind genauso wie die Pharisäer. Kein Stück anders. Und da ist mal die Frage natürlich, wie geht man damit um? Nur sage ich hier mal ganz offen, Äußerlichkeiten sind nicht total unwichtig. Keine Gemeinde kann damit leben, dass jeder seinen Glauben lebt, wie er gerade will. Man muss da auch irgendwo im Gespräch sein und einen Konsens finden. Aber ich sage auch, die Mitte unseres Glaubens sind doch nicht Äußerlichkeiten. Und ich sage auch, wir können es uns als Gemeinde auch nicht mehr leisten, dass wir uns ständig mit Äußerlichkeiten auseinandersetzen, denn es gibt viel wichtigere Fragen heute angesichts unserer gesellschaftlichen Situation, um die wir uns kümmern müssen, als ständig nur über Äußerlichkeiten zu streiten. Und ich sage nochmal, das ist so ein bisschen wie die Pharisäer damals. Und dann sagt Jesus mal bei dieser Sabbatfrage, sagt einen schönen Satz, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das heißt also, er will ihnen zeigen, worum es wirklich geht bei der Moral, bei der Ethik, auch bei den Äußerlichkeiten. Es geht um den Menschen, um die Mitte, um das Zentrale. Und die Äußerlichkeiten sind ja immer nur hoffentlich Ausfluss von den inneren Werten, die wir leben, liebe Leute. Wenn Jesus in mir lebt und ich für Jesus begeistert bin, dann sind die Äußerlichkeiten hoffentlich ein Resultat von dem, was innen ist. Die inneren Werte des Christentums und des christlichen Lebens sind viel wichtiger als die Äußerlichkeiten. Und ich sage offen, wenn man so ein bisschen in der Welt herumkommt und schaut sich an, wie Christen in anderen Ländern Gottesdienst feiert, dann wird man auch demütig. Das ist nämlich total anders als hier. Und da würde ja auch keiner sagen, das ist ja ganz schrecklich. Also lernen wir an dem Punkt auch wieder von diesen Pharisäern und von Jesus. Die Form ist unwichtig, sekundär, Gott sieht das Herz an. Und eine vierte Schwäche, auf die muss ich doch ein bisschen ausführlich noch eingehen, entschuldigt. Das ist unsere Schwäche des Leistungsdenkens bei uns fromm. Da sehen wir bei den Pharisäern wieder. Die hatten ja dieses Denken, das hatte ich schon gesagt, dass sie so mit ihren eigenen Leistungen was zum Heil beitragen können. Das haben wir natürlich nicht, das ist klar. Für uns Christen ist wichtig, natürlich und klar, dass alles Gottes Werk ist, wenn ich zum Glauben komme, dann ist das die Gnade Gottes, ist doch ganz klar, das hat ja nichts mit meiner Leistung zu tun. Aber wir müssen noch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Zunächst noch mal zu Lukas 18, bei den Pharisäern. Da heißt es in Vers 12, da sagt der Pharisäer, ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. ich sag mal so, das ist so auf uns angewandt, das sind eigentlich so die Baptisten, ja, die ganz guten Christen, ja. Weil eigentlich müsste man ja nur einmal in der Woche fasten, ja. Das sind so die Katholiken. Also, entschuldige, wenn ich das jetzt nicht konfessionell zuordne oder so, aber wir machen das zweimal in der Woche. Also wir machen es natürlich nicht, aber so übertragen wäre das. Wir setzen noch einen drauf, ja. Und das ist ja toll. Oder mit dem Zehnten, das war ja bei denen faszinierend. Jesus sagt mal, dass sie sogar die Minze verzehnten. Ja, also Pfefferminz kennt ihr ja, das ist ja so ein Kraut auch, ja. Und das wurde auch nochmal verzehntet. Also normalerweise ist es ja biblisch so, dass man nur das Einkommen verzehnten sollte im Alten Testament, ja. Also praktisch der Lohn, ja, den wir kriegen, 10% davon gehört Gott. Aber das ging bei den Pharisäern, das war ja viel zu wenig für sie. Sondern auch in ihrem täglichen Konsum haben sie alles nochmal verzehntet, ja. Also es wäre so ähnlich, wie wenn also quasi euer Frühstück heute Morgen verzehntet würden, ja. Also ihr hättet 10% davon auch noch beiseite für den Herrn, ja. Also das ist ja eine unglaubliche Leistung, die dahinter steckt. Nicht schlecht eigentlich, oder? Aber Jesus urteilt darüber, ihr gebt das Gebot Gottes preis, sagt er mal, und haltet die Überlieferung der Menschen, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht. Und jetzt das Übertragen auf uns. Ich hatte gerade gesagt, die hatten so diese Leistungsfrömmigkeit beim zum Glauben kommen. Wir haben vielleicht die Leistungsfrömmigkeit, nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Also ich habe manchmal bei uns den Eindruck, bis zur Bekehrung ist alles Gnade. Also zum Glauben kommen kann ich nichts bringen. Das ist alles Gottes Werk. Aber wenn ich dann mal gläubig bin, dann geht die Leistungsfrömmigkeit los. Dann muss ich was leisten, ja? Dann wird von mir einiges erwartet. Und dann kommen wir so in die Aktivität. Ich kann mich entsinnen, wie vor ungefähr 15 Jahren ich mal einen Anruf bekam von einem Wissenschaftler, der war also überhaupt kein Christ oder weiß ich nicht, aber zumindest kein Theologe, der wollte einen Artikel haben über Baptisten in Deutschland und fragte mich an, ob ich einen Artikel, nun war ich damals noch gar kein Baptist, deswegen habe ich gesagt, nehmen Sie lieber den und den und den. Dann sagt er zu mir, ja, die habe ich alle schon angerufen, aber die haben alle keine Zeit. Die sind für die nächsten 6 Monate schon alle ausgebucht. Und dann sagt er mir folgenden Satz, den werde ich nie vergessen. Die Baptisten, das ist ja ein unglaublich aktives Völkchen. Das hatte der gut erkannt. Es ist ja gut, dass wir aktiv sind für Gott. Aber ich habe manchmal die Befürchtung, es ist auch Leistungsfrömmigkeit bei uns. Was wollen wir damit beweisen? Wollen wir Gott damit was beweisen? Oder den anderen Geschwistern damit was beweisen? Oder uns damit was beweisen? Also vielleicht könnte man sagen, wir haben zwar keine Werkgerechtigkeit vor der Bekehrung, aber vielleicht haben wir eine Werkgerechtigkeit nach der Bekehrung. Jetzt rede ich natürlich nicht Passivität hier das Wort, nach dem Motto, ihr sollt alle die Füße hochlegen. Ihr wisst selbst, dass ich ziemlich aktiv bin. Aber ich frage mich manchmal auch, was ist denn das für ein Stress, den wir uns machen als Christen? Ist das ein guter Stress, ein Eustress? Weil wir verzehrt werden von der Liebe zu Jesus? Oder ist es der Stress, den wir uns selber machen? Mit unserer unheiligen Leistungsfrömmigkeit. Ich glaube, an dem Punkt müssen wir auch lernen, und das konnten die Pharisäer auch nicht. Nicht nur die Bekehrung geschieht aus Gnade, sondern auch die Heiligung, unser Leben als Christ. Nicht nur, dass du zum Glauben kommst, ist alles das Werk Gottes, sondern dass du auch als Christ noch existierst, ist ein Geschenk Gottes. Anders ging es überhaupt nicht. Alles, was du tust, hier für die Gemeinde, als Christ in deinem privaten Leben, ist letztendlich ein Geschenk Gottes. Wir tun es aus Dankbarkeit für Golgatha und nicht, weil wir einen besseren Platz im Himmel bekommen wollen, wie man das in Christ mal sagte. Ich will ja noch eine Krone haben im Himmel und möglichst 2 oder 3 Kronen oder sowas, ja. Dann ist das ja auch wie so ein Wettbewerb. Wer kriegt mehr Kronen, ja? Das wäre auch immer hier interessant, ja. Wer ist aktiver, der kriegt dann noch ein Krönchen oder so. Leistungsdenken hat auch nicht verstanden, dass unser Leben als Christ nichts als Gnade ist. Und eigentlich ist das ein schöner Gedanke. Das befreit nämlich ungemein, dass löst auch das Leben des Christen, wenn ich weiß, es muss nicht irgendwas produziert werden jetzt, sondern ich darf etwas tun aus Liebe zu Jesus. Und wer das verstanden hat, glaubt, er macht einen Unterschied. Auch in unseren Tagen als Christ. Ich fasse das zusammen. Es waren nur so vier Schwächen jetzt mal von uns Bibeltreuen. Es gibt ja noch andere Schwächen. Es gibt noch so das Schwarz-Weiß-Denken, was es häufig so gibt. Es gibt nur Gut oder Böse, dazwischen gibt es nichts. Ja, kennt ihr vielleicht auch. Oder die Holzhammer-Methode bei der Evangelisation. Ja, ist nicht mehr so weit, aber so der Herr hat sie in meine Hand gegeben und jetzt ist die Chance und jetzt mal eine volle Breitseite oder so. Aber ich denke, die vier reichen schon mal heute Morgen. Und ich denke mal, uns ist allen deutlich geworden, wir reden jetzt nicht nur von irgendwelchen anderen. Das steckt doch irgendwie alle in uns drin, oder? Vielleicht bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger, aber wir sind alle in der Gefahr, so zu werden. Und deswegen ist natürlich die Frage, gibt es da überhaupt Hoffnung für uns? Gibt es da überhaupt eine Lösung für solche Leute? Und jetzt kommt der Schönste, der Predigt. Jawohl, es gibt eine Lösung. Wir lesen nämlich im Neuen Testament von Leuten, die genauso mal waren, nämlich Pharisäer. Und die Jesus erlebt haben und plötzlich waren sie ganz anders. Da ist einer, der wird nur angedeutet, das ist der Nikodemus. Das ist der, der nachts bei Jesus, zu Jesus kam. Johannes 3, ihr kennt die Geschichte. Und von dem heißt es auch, er war ein Pharisäer. Da lesen wir zwar nicht genau, ob er zum Glauben gekommen ist, aber man kann es fast sich denken, weil er kommt dann im Johannesevangelium nochmal vor, dann ein bisschen später. Und es klingt so ein bisschen, als sei er Anhänger Jesu gewesen. Also da hatte sich offensichtlich was verändert. Aber ein zweites Beispiel, das kennt ihr alle, ist noch besser. Es ist eigentlich der berühmteste Apostel, den wir haben. Es ist ein Mann, dem wir große Teile des Neuen Testamentes verdanken. Ein Mann namens Paulus. Paulus war Pharisäer. Und zwar ein besonderer. Der verfolgte die Gemeinde, der war eifrig. Der kannte sich aus. Der war bestens gebildet bei einem der größten Pharisäer, die es gab, Gamaliel. Der war hochintellektuell, der hatte was drauf, der setzte sich ein. Und dann erlebt er auf der Straße nach Damaskus den Jesus. Und wie ein Blitz vom heiteren Himmel ändert sich dieser Mann und wird zum Apostel der Gnade. Einer, der selbstgerecht war, hoch drei. Einer, der rechthaberisch war. Der wusste, meine Leistung ist wichtig, um zum Glauben zu kommen. Wird zu einem Prediger der Gnade Gottes. Und der Barmherzigkeit und der Liebe. Und das gibt uns Hoffnung. Wenn du heute Morgen vielleicht in dir auch so eine kleine Wurzel entdeckt hast, bei einem dieser Punkte, und hast gesagt, Mensch, habe ich auch mal bei mir gemerkt. So, ich denke, ich bin was Besseres, will immer Recht haben oder so. Denk an Paulus. Und lass dich verändern durch die Gnade Gottes. Und denk an den Zöllner im Tempel. Herr, sei mir gesünder gnädig. Und werd nicht blind für deine eigene Schuld, sondern bleib da sensibel und lass dich korrigieren durch andere. Und werde jemand, den Gott gebrauchen kann, kein Pharisäer, sondern ein Diener Christi, demütig, barmherzig, einer, der in einer Kirche ist, einer Gemeinde, der zweiten Chance. Amen.